NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Herzlich willkommen. Es sind zwei Welten, die Benjamin Reich in seinen Fotografien verbindet. Die der ultraorthodoxen Community, in der er aufwuchs, und die Berlins und anderer Orte, in denen er nach seinem Ausstieg aus der strengen religiösen Gemeinschaft lebte und lebt. Es sind auch diese zwei Seiten seiner Persönlichkeit, die sich ausdrücken in dem kürzlich erschienenen, beeindruckenden Bildband Jerusalem, Berlin. Er zeigt Orte, Menschen, Porträts und Selbstporträts, Bilder von Skulpturen, christliche Ikonografie in Schwarz-Weiß und von ungewöhnlicher Intensität. Beispielhaft ein junger Mann mit Schläfenlocken und einem Streimel, dem großen runden Pelzhut, den viele haredische, also streng religiöse Juden in Israel an Feiertagen tragen. Der Oberkörper des Mannes ist nackt, seine Lippen und seine Augen geschminkt. Herausfordernd blickt er in die Kamera. Ein homoerotisches Bild und eine Symbiose aus zwei Welten, zugleich ein sehr ästhetisches Bild. Benjamin Reich wurde 1976 in Bnei Brak in Israel geboren, einer Stadt mit mehr als 200.000 überwiegend streng orthodoxen Juden und Jüdinnen. Sein Vater ist Rabbiner, alle seine Brüder ebenfalls. 1992, also mit 16, besuchte er schon eine Fotografieschule in Jerusalem. Mit 17 verließ er seine Gemeinde, studierte an der École des Beaux-Arts in Paris und zog 2009 mit 33 Jahren nach Berlin, wo er seitdem lebt. Benjamin Reich in der Gemeinschaft, in der sie aufwuchsen, ist freies Fotografieren eigentlich nicht vorgesehen. Wie und wann kamen Sie dazu?
Als ich war ganz klein, hatte mein Vater eine Yeshiva, so eine Talmud-Schule. Und das war für Leute, die nicht religiös waren und die religiös geworden sind. Und dort gab es eine Studentin, der früher ein Fotograf gewesen war. Und er gibt mir seine Kamera, weil er kann nicht mehr das nutzen als religiöse Person. Und ich habe im Grunde genommen das weitergeführt, was er hatte aufgehört, weil er ist religiös.
Was haben Sie denn fotografiert und was hat das mit Ihnen gemacht, plötzlich zu fotografieren als, was weiß ich, wie alt waren Sie, 14, 15?
Ich war, ja, 15. Ich habe viele Bilder von meiner Familie, meinen Geschwistern, auch die Umgebung. Aber ich war auch sehr interessiert, die Grenze zu überqueren und zu schauen, wie ist das in die andere Welt, also in die nicht religiöse Welt, in die christliche Welt. Also schon sehr jung war ich sehr neugierig und ich denke, das ist der Anfang von meinen Outcomen.
Die Gemeinschaft, in der Sie aufwuchsen, ist ja sehr streng in ihren Regeln, also Fotografie nicht und Internet nicht, Fernsehen nicht. Und Sie haben mal gesagt, Ihre Kindheit sei sehr schön gewesen in einer Gemeinschaft, mit der Sie radikal gebrochen haben. Was war das Schöne für Sie?
Ich denke, es gibt viele schöne Sachen beim Aufwachsen in der ultraorthodoxen Welt. Es ist ein starkes Gefühl von Zusammenhalt. Die Familie spielt eine sehr große Rolle oder die Gemeinde ist eine große Familie. Und es gibt viel Zusammenessen, Mahlzeiten, so Schabbat oder Feiertagen. Ich mag sehr so Rituellen und die Kleidung. Die Ästhetik hat was Besonderes in der ultraorthodoxen Welt. Ich denke, meine Arbeiten haben viel von meinem Blick zu meiner Kindheit.
Wieso haben Sie die haredische Gemeinschaft verlassen?
Also die Gründe, warum ich bin von dieser Welt rausgegangen, ist, dass es gibt nicht viel Platz für Individualität, was ich wirklich brauchte. Das ist vielleicht die Hauptsache, warum ich bin rausgegangen.
Sie haben mal gesagt, eigentlich alle, die von dort kämen und ausgestiegen seien, seien kaputt und es gäbe nichts, was das heilen könne. Was meinen Sie damit?
Ja, ich denke, muss man die ganze Leben nochmal lernen und verstehen, weil er ist wie ein kleines Kind, der weiß gar nicht. Und das ist die innere Welt und die äußere. Also alles muss gelernt werden. Ja, ich denke, das ist traumatische Erfahrung.
Die auch sehr einsam macht.
Und ja, einsam und alles, was ist auch geistlich, ist diese Schatten von was Gott oder die Tora und die strengen Regeln sind immer da, auch wenn der Person ist nicht mehr mit Kippa oder eine Frau, sie ist nicht mehr so bekleidet, wie sie war früher. Es fühlt ein bisschen wie nackt zu sein in die Welt, zu laufen in die Straßen. Und manchmal es gibt diese innere Stimme, du bist nackt in die Welt, du bist allein. Ja. Und es gibt viele von den Freunden, die sind umgebracht. Das ist nicht immer eine Happy End.
Nicht immer ein Happy End. Sie lieben Männer, haben viele Männer fotografiert. Ließ sich diese Liebe in der ultraorthodoxen Community irgendwie leben? Gab es dafür Spielraum? Gab es dafür irgendeine Art von Möglichkeit?
Ja, es gibt homoerotische Sexualität in der ultraorthodoxen Welt auch. Aber das ist so eine Maske, das ist ein bisschen wie ein Geheimnis. Kann man das nicht öffentlich leben?
Ihr Vater, ein streng orthodoxer Rabbiner, hat für Sie gepostet, für ein Foto. Man sieht ihn in einer großen, leeren, vielleicht ehemaligen Werkhalle, so sieht's aus, vermutlich in Berlin. Er liegt aufgestützt auf einer Liege, wir sehen ihn von der Seite und er schaut den Betrachter an. Das ist erstaunlich, dass Ihr Vater das gemacht hat. Was bedeutet das Bild für Sie?
Ja, in diesem Bild gibt es so wie eine Versöhnung mit meinem Vater, weil ich bringe ihn so, wie er ist, mit seinem Streimel, die ist normalerweise mehr für Schabbat oder für Feiertag. Aber ich wollte so die ganze Schabbat-Kleidung, chassidische Kleidung. Das Gebäude, das ich bei mir fotografiert, war eine Fabrik in der Kriegszeit. Und ich sitze immer auf einem Sofa in einer Pose, ein bisschen wie die Gemälde Olympia von Monet. Und das erinnert ein bisschen diese Kunstgeschichte. Und das macht das Bild ein bisschen ikonisch. Aber was ist das wichtig für mich, ist die persönliche Ebene zwischen meinem Vater und mir.
Es geht Ihnen um die Verbindung, die in dem Bild sich ausdrückt.
Ja, das ist immer beim Porträt, dass ich versuche, diese Verbindung und Intimität und diese Zerbrechlichkeit ist sehr wichtig in diesem Moment zu schaffen.
Ja, also obwohl die Symbolsprache oft klar ist in Ihren Bildern, wirkt tatsächlich nichts plakativ oder vordergründig provozierend. Auch die schönen jungen Männer wirken nicht ausgestellt. Worauf achten Sie beim Fotografieren?
Ich denke, ich laufe ständig mit Bildern in meinem Kopf herum. Ich versuche eine Vorstellung von einem Bild zu kreieren, ja, normalerweise ohne Kamera. Und dann, wenn das Ding dann tatsächlich passiert, dann fühlt es sich viel mehr naturell, weil das Bild war schon einmal in meinem Kopf. Und dann ist nur die Frage, das zu realisieren. Ja, es gibt immer auch eine Spontanität, das lasse ich auch zu kommen, weil das ist wichtig auch für das Bild. Aber ich denke, die Secret für schöne Bilder zu machen, immer Bilder, auch ohne Kamera. Das ist auch eine gewisse Art von Schauen in die Welt und alles zu versuchen, ästhetisch zu machen und so. Ich denke, das macht eine Künstler.
Etliche Fotografien in Ihrem Buch zeigen Schlafende. Was fasziniert Sie an Schlafenden und am Schlaf?
Ich fasziniert in die Momente, wo die Leute lassen sich. Das heißt, es gibt die Momente, wo die Person ist zerbrechlich, empfindlich. Und das ist in Nacktheit, wenn die Person ist nackt. Es geht auch bei einer Person, wenn er schläft. Ich finde, dass der Betrachter kriegt mehr Gefühl für die Person.
Der Jerusalem-Teil des Buches endet mit dem Bild einer Taube, die auf einer Art Fensterbrett vor einem Fenster oder vor einer Tür sitzt. Die Taube in der Bibel ist ja ein Symbol der Hoffnung. Die Taube steht auch manchmal für das Volk Israel. Der Berlin-Teil endet mit dem Bild eines toten Vogels. Was bedeutet das?
Die Vögel ist tot, in die Ende des Buchs ist vielleicht etwas von meiner Seele, die ist geblieben in die alte Welt, die ich gelassen habe. Und ja, ich finde, diese hat auch nochmal etwas mit der Kunstgeschichte, diese flämische Malerei. Also ich spiele mit mehreren Ebenen. Die Ästhetik ist auch sehr wichtig. Und alle diese Sachen, die kommen zusammen zum Ende. Das ist das Buch. Es war so, ich wollte kein Influencer. Ich wollte, dass es wirklich rein mein Blick wird, dieses Buch. Ich hoffe, ich habe das geschafft.
Ja, das haben Sie ganz sicher geschafft. Herzlichen Dank, Benjamin Reich. Ihr großer, sehr beeindruckender Fotoband Jerusalem-Berlin ist im Secession Verlag erschienen. 167 Seiten kosten 49 Euro. Als Musik haben Sie sich den Song Roa Lecha Be'anim, zu Deutsch Ich sehe es in deinen Augen, von Etty Ankri gewünscht. Was ist das für ein Lied? Warum haben Sie sich das gewünscht?
Ja, Etty Ankri, sie schreibt diese Lied. Es war 1990. Ich war 14 Jahre alt. Und ich habe das heimlich gehört. Es war nicht erlaubt. Aber das geht in eine Frau, sie ist eingeschlossen in ein Zimmer und das ist so eine schwierige Beziehung mit dem Mann. Und sie entscheidet zu leben in eine innere Welt. Sie zeichnet auf die Wände E-Mail und so diese Freiheit, dass sie schafft, das zu kriegen. Obwohl sie ist in diese geschlossene Welt. Ja, ich denke, dass auch als Kind, ich habe mich identifiziert mit diesem Lied, weil es geht genau in meine Situation.
סוגר אותי אם היית יכול רואה לך בעיניים שכלום לא חשוב רק אתה אני ואתה שוב ושוב רואה לך בעיניים שיותר מהכל היית סוגר אותי אם היית יכול היית בונה לי קירות היית מתקין מנורות שיהיה לי אור
רוח לך בעיניים. Das war Etty Ankri. Die Sängerin, Komponistin und Schauspielerin kam 1963 in einer tunesisch-jüdischen Familie in Israel zur Welt. Ihr Vater war Polizist. Ihr Musikstil vermischt sephardische, insbesondere maghrebinische Elemente mit moderner Popmusik. Etty Ankri wurde zweimal zur israelischen Sängerin des Jahres gewählt. Im Jahr 2001 wandte sie sich dem orthodoxen Judentum zu. Seitdem singt sie nur noch vor weiblichem Publikum. Und nun der Nachrichtenüberblick.
In einer Synagoge in Rotterdam ist am frühen Morgen ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung gab es keine Festnahmen. Die Polizei geht von einem antisemitischen Anschlag und Brandstiftung aus. Sie verfolgt auch Verbindungen zu einem ähnlichen Verbrechen in Belgien. Aufnahmen einer Überwachungskamera in Rotterdam zeigen einen maskierten Mann, der vor der Synagoge ein Paket abstellte. Kurze Zeit später kam es zu einer kleineren Explosion. Feuer brach aus, das aber schnell wieder erlosch. In den sozialen Medien kursierte ein Video. Berichten zufolge reklamierte eine Gruppe den Anschlag für sich, die kürzlich auch eine Synagoge im rund 200 Kilometer entfernten Lüttich angegriffen hatte. Der Anschlag werde Ängste bei der jüdischen Gemeinschaft erhöhen, auch wenn der Sachschaden gering sei, sagte der Vorsitzende der Rotterdamer Synagoge Christin Hüt. Er sprach von einem gezielten Angriff auf eine niederländische Glaubensgemeinschaft. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in den Niederlanden, Hanan Herzberger, sagte, Antisemitismus sei in den Niederlanden kein Randphänomen mehr. Er zeige sich immer unverhohlener. Nach einer Explosion vor einer Synagoge in der belgischen Stadt Lüttich ermitteln die Behörden wegen Terrorverdachts. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden. Der belgische Innenminister Bernard Cantin sprach im Online-Dienst X von einer antisemitischen Tat, die sich direkt gegen die jüdische Gemeinschaft in Belgien richte. Im norwegischen Trondheim ist am Donnerstagabend ein bewaffneter Mann in die Synagoge eingedrungen, wo gerade eine Veranstaltung stattfand. Wie die Jüdische Allgemeine berichtet, konnte die Polizei den Mann festnehmen. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung waren nähere Einzelheiten noch nicht bekannt. In den USA sind bei zwei gewalttätigen Angriffen mehrere Menschen getötet oder verletzt worden. In Virginia eröffnete ein verurteilter Unterstützer des Islamischen Staates in einem Universitätshörsaal das Feuer, tötete eine Person und verletzte zwei weitere, bevor er selbst ums Leben kam. In Michigan fuhr ein im Libanon geborener US-Bürger mit seinem Lastwagen in eine Synagoge und wurde erschossen. Nach Meinung der Behörden verhinderte nur das schnelle Handeln der selbstorganisierten Sicherheitskräfte der angegriffenen Synagoge, dass außer dem Angreifer weitere Menschen ums Leben kamen. Die kurz aufeinanderfolgenden gewalttätigen Angriffe verstärken die Sorge vor weltweiten Anschlägen auf jüdische Einrichtungen seit den Luftangriffen amerikanischer und israelischer Streitkräfte auf den Iran. Eine Reihe von Zeugen hat der Untersuchungsausschuss zur umstrittenen Vergabe von Fördermitteln für Projekte gegen Antisemitismus bereits gehört. Doch darüber, wie deren Aussagen zu bewerten sind, gehen die Ansichten weit auseinander. Die beiden Oppositionsparteien Linke und Grüne haben dabei eine ganz andere Wahrnehmung als die CDU. Bei Linken und Grünen hat sich im Untersuchungsausschuss zur Vergabe von Fördermitteln der Verdacht auf eine unzulässige politische Einflussnahme erhärtet. Ein Vertreter der Grünen erklärte, die von seiner Fraktion bereits im Herbst erhobenen Vorwürfe hätten sich vollständig bestätigt. Es sei bei der Vergabe der Fördergelder zu enormer und unzulässiger politischer Einflussnahme auf Verwaltungsentscheidungen gekommen. Dagegen erklärte die CDU, ein bewusster Rechtsbruch könne nicht unterstellt werden. Druck durch die Politik sei vom Grundsatz her deren Aufgabe. Wenn ein Parlament Geld zur Verfügung stelle, habe es ein Interesse daran, dass es für den festgesetzten Zweck verwendet werde. Der Ausschuss wurde auf Antrag von Grünen und Linken eingesetzt. Sie werfen dem früheren Berliner Kultursenator Joe Sciallo und seiner parteilosen Nachfolgerin Sarah Wedel-Wilson vor, Fördermittel für Projekte gegen Antisemitismus nach unklaren Kriterien und auf Druck aus der CDU-Fraktion vergeben zu haben. Der Holocaust-Überlebende Leon Weintraub und die Initiative Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage haben am Sonnabend den Göttinger Friedenspreis verliehen bekommen. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde bei einem Festakt im Deutschen Theater vor rund 500 Gästen überreicht. Soweit die Meldungen.
Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der fünf Bücher Mose, von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin.
Diese Woche lesen wir die letzten beiden Abschnitte des Buches Exodus zusammen, Vayachel und Pekudei. Das letzte Kapitel, Kapitel 40, zeigt, wie viel Zeit seit dem Auszug der Israeliten aus Ägypten oder eigentlich ihrer Vertreibung aus Ägypten vergangen ist. Fast ein Jahr. Es ist Zeit, nach vorne zu schauen, nicht zurück. Gott weist Mose an, die Söhne seines Bruders Aharon zu Priestern zu weihen, und zwar am ersten Tag des ersten Monats des Mondkalenders. Im jüdischen Kalender heißt dieser Monat heute Nisan, in dem wir Pesach feiern, in diesem Jahr in etwas mehr als zwei Wochen. Die anfänglichen Dramen der Flucht, die Durchquerung des Meeres, die Entscheidung, einen besonderen heiligen Schrein zu schaffen, der die Israeliten begleiten kann, damit Gott ihnen nahe ist und nicht fern, all dies ist nun geschehen. Und die heilige Lade ist fertig. ebenso wie der Schrein aus Zelten und Vorhängen, Tischen, Altären, Lampen und Schalen, die das Volk begleiten sollen. Und nun ist es an der Zeit, einen Kreis von Priestern zu bilden, die diesen Schrein betreuen sollen. Aus diesem Grund wird unser kommenden Schabbat auch Schabbat HaChodesh genannt, der Schabbat des neuen ersten Monats. Ein Hinweis darauf, dass es Zeit ist, uns darauf vorzubereiten, in nur wenigen Tagen das Pesachfest zu feiern. Wenn alles bereit ist, betritt Gott das Zelt. Und wenn Gott hier ist, gibt es, wenig überraschend, keinen Platz für jemand anderen. Gott hat keinen Partner, keinen Gefährten. Gottes Gegenwart wird durch eine Wolke signalisiert. Die Menschen wissen, dass Gott bei ihnen ist und dass sie dem für sie vorgezeichneten Weg folgen. Eine Wolke, die das Zelt tagsüber bedeckt oder nachts eine Feuersäule. In beiden Fällen etwas, das man sehen, aber nicht berühren kann. Es ist da, aber man kann es nicht festhalten. Manchmal scheint es, als bräuchten wir alle eine Art visuelles Symbol. Viele Religionen verwenden beeindruckende Architektur, hohe Kuppeln oder Säulen oder Türme, gemalte Ikonen und Fresken, Altarschirme und Buntglasfenster. Sehr schön, aber sind das wirklich Symbole für die Gegenwart Gottes? So oft sind sie zu Orten geworden, die von Touristen besucht werden, nicht von Pilgern. Von Fotografen, nicht von Gläubigen. Sie beeindrucken den Menschen, lassen ihn sich klein und unbedeutend fühlen. Aber ist Gott immer gegenwärtig? Werden diese Objekte nicht manchmal sogar anstelle von Gott verehrt? Unser Gott ist abstrakt, ohne Form oder Gestalt. Ein lo guf, ein lo demuta guf. Frei übersetzt, Gott hat keinen Körper und sieht nicht aus wie etwas mit einem Körper. Singen wir in der Lobpreisungshymne Yigdal. Und seit fast 2000 Jahren suchen wir Gott nicht in einem Tempel, sondern in einer Gemeinschaft, einer Kehila und in uns selbst. Wir brauchen keine Priester und heiligen Gewänder und Vorhänge und Schränke und Altäre und Zelte und all das andere. Jeder von uns befindet sich auf seiner eigenen Reise durch seine eigene Wildnis. Die Wolke und das Feuer können in uns sein und uns weiterführen, wohin auch immer Gott es wünscht. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Walter Rothschild aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Yigdal. Übersetzt lautet der Text: Erhoben ist der lebendige Ewige und gepriesen. Es singt Kantor Moshe Heschel, begleitet vom London Jewish Male Choir und den Old Synagogue Singers unter der Leitung von Cliff Hyman.
Oh. Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.